C'est terrible de devoir chanter cette musique, elle est sublime. Est-ce qu'on peut la trouver? Vous allez sortir un disque?
Je pense qu'on va sortir un disque. Et c'est une rencontre toujours pour moi dans ma ligne entre le bouddhisme tibétain et le christianisme. Et en pensant aussi aux très belles liturgies byzantines.
Alors dans les 4 minutes qui restent de l'émission, Alain Kremski, vous allez terminer avec la géométrie de caoutchouc.
Oui, j'ai eu la chance qu'Aurélien Bory me propose de faire la musique de scène d'un spectacle qui s'appelle Géométrie de caoutchouc, qui va passer en juin à Caen et qui sera pendant un mois à la Villette. Et
donc en octobre.
Et donc c'est une géométrie un peu éphémère puisque c'est un chapiteau qui est actionné par 8 acteurs, acrobates, et qui est la réplique du grand chapiteau dans lequel ce spectacle se déroule. Et là, c'est complètement magique. Et il y a un moment donné, je pensais justement à mon fils Jérôme, je me disais, ce serait bien qu'il soit là. J'étais en train de jouer du piano en regardant les acteurs. Et il y a une sorte de musique de jazz qui est venue pour un truc très très tranquille. Et je pense que c'est bien de pouvoir aussi pouvoir tout faire.
Donc pour finir, pour illustrer cette géométrie de caoutchouc, Alain Kremski, vous avez un poème.
J'ai eu la chance de travailler souvent avec Zeno Bianou, qui est vraiment un merveilleux poète, qui a écrit un livre très beau de poèmes qui s'appelle « Le désespoir n'existe pas » chez Gallimard. Et si vous lisez ça, vous allez devenir vraiment complètement optimiste. Et il y a un poème qui s'appelle « Petit bréviaire du guerrier » qui m'est dédié. Non pas ce que je suis, mais plutôt le chemin à accomplir. Et je dirais juste quelques phrases. Intime, intime avec la mort, ouvre le cœur du monde, cherche le point où s'évanouit ta violence entre courage et tendresse. Patte du tigre qui bondit, tu es le guerrier d'une toujours première fois. L'invisible a un centre de gravité, tu t'y déploies. Ne fais qu'un avec le vent libre, abandonne-toi infatigablement, trouve ta chambre secrète dans l'œil du cyclone. Quelle est la voie de la liberté, maître? Qui t'emprisonne? Où est la vérité, maître? Où n'est pas la vérité? Avance profondément en toi, tu pourras enfin t'éloigner de toi. Vois-tu tourner les planètes derrière tes yeux? Et voilà un poète qui me connaît bien.
Alain Kremski, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, en vue de notre prochain atterrissage, veuillez redresser votre imaginaire et raccrocher votre curiosité. Au nom de toute l'équipe, avec aux commandes Fabien Flora, notre réalisateur, Philippe Palares à la technique et Maud Nourri, notre assistante de production, nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et nous espérons vous revoir la semaine prochaine pour un autre vol de France Musique.
beside the fires that you burn. Then the lights went out, lessons were the thing I never learned. In the dark I spent just knowing that I'd be here for the day that you sold your dreams.
Nerede kan kusturdun bana kan? Peki beni hiç sevmemişsin. Ya ben? Ben seni inanarak sevdim. Duydum ki başka biriyle olmuşsun. Ya ben? Ben senden vazgeçer miydim? Senin için o artık çok mutsuz ve pişman dediler. Ya ben? Ardından bıraktığın o yaralı can yok mu? Senin için hayata veda edip öldü dediler. Ya ben senin için her gün öldüm yar. Sen bir kere ölmüşsün çok mu? Gittin de neler buldun? Onlarla mutlu mu oldun? Duydum ki çok mutsuzsun. Ben yokum, dönme sakın.
Zum Nachhören.
Ulrich Nöthen liest heute die 63. von 81 Folgen des Romans Anna Karenina von Lew Tolstoi in der Neuübersetzung von Rosemarie Tietze aus dem Jahr 2009. Am Beginn des Romans stand eine Affäre. Der Amtsmann Stepan Arkadjewitsch Ablonski hatte seine Frau Dolly mit der Gouvernante seiner Kinder betrogen. In ihrer Verzweiflung darüber war Dolly kurz davor, Stepan zu verlassen und mit den beiden Kindern zurück zu ihrer Mutter zu ziehen. Nur durch den Zuspruch ihrer Schwägerin, Anna Karenina, hat sie sich durchgerungen, Stepan noch eine weitere Chance zu geben. Nun, in der heutigen Folge, haben sich die Verhältnisse umgekehrt. Die Ehe zwischen Dolly und Stepan ist stabil, dafür betrügt Anna ihren Mann Alexei Karenin mit dem Rittmeister Alexei Wronski. Da die beiden aber ohne Trauschein zusammenleben, wurden sie aus der Petersburger Gesellschaft ausgeschlossen, worunter besonders Anna leidet. Nun ist es Dolly, die ihrer Freundin mit guten Ratschlägen zur Seite steht. Doch Anna scheint abgelenkt und will nicht auf Dolly hören. Nach außen hin spielt sie die glückliche Ehefrau, doch Dolly merkt schon bald, dass dies nur eine Fassade ist. Und tatsächlich. Auf einem Spaziergang beginnt Wronski ein vertrauliches Gespräch mit ihr. Es liest wieder Ulrich Nöthen.
Wenn Sie uns besuchen kommen, Sie als einzige Frau aus Annas früherem Freundeskreis, Prinzessin Varvara rechne ich nicht, so verstehe ich, dass Sie das nicht deshalb tun, weil Sie unsere Situation für normal halten, sondern weil Sie die ganze Beschwerlichkeit dieser Situation verstehen, jedoch Anna noch genauso lieben wie zuvor und ihr helfen möchten. »Verstehe ich Sie richtig?« fragte er mit einem Blick zu ihr. »Oh ja«, antwortete Darja Alexandrowna und klappte den Sonnenschirm zu, »aber niemand«, unterbrach er sie und blieb unwillkürlich stehen, vergaß dabei, dass er seine Gesprächspartnerin in eine ungünstige Lage brachte, da auch sie stehen bleiben musste. »Nein, niemand empfindet die ganze Beschwerlichkeit von Annas Situation stärker als ich.« Das ist auch einsehbar, wenn Sie mir die Ehre erweisen, mich für einen Menschen mit Herz zu halten. Ich bin die Ursache für diese Situation, darum empfinde ich sie auch. »Ich verstehe«, sagte Darja Alexandrowna, unwillkürlich beeindruckt, wie aufrichtig und fest er das sagte. »Aber eben weil Sie sich bewusst sind, die Ursache zu sein, übertreiben Sie, fürchte ich. Annas Situation in der Gesellschaft ist beschwerlich, das verstehe ich. In der Gesellschaft ist es die Hölle«, stieß er rasch hervor, mit finsterer Miene. »Schlimmere seelische Qualen als diejenigen, die sie in den 2 Wochen in Petersburg durchlebt hat, kann man sich nicht vorstellen. Ich bitte Sie, mir das zu glauben.« »Ja, aber hier, solange weder Anna noch Sie ein Verlangen nach der Gesellschaft verspüren...« »Die Gesellschaft«, sagte er verächtlich, »was könnte ich für ein Verlangen nach der Gesellschaft haben? Solange, und vielleicht ist es immer so, sind Sie glücklich und ruhig.« »Ich sehe es Anna an, dass sie glücklich ist. Vollkommen glücklich, das hat sie mir schon mitgeteilt.« Darja Alexandrowna sagte es lächelnd. Und als sie das sagte, kamen ihr jetzt unwillkürlich Zweifel, ob Anna wirklich glücklich sei. Wronski aber schien nicht daran zu zweifeln. »Ja, ja«, sagte er, »ich weiß, dass sie aufgelebt ist nach all ihren Leiden. Sie ist glücklich. Ist glücklich in der Gegenwart. Aber ich fürchte, was uns erwartet. Pardon, Sie wollten weitergehen?« »Nein, ganz gleich. Nun, so setzen wir uns hier.« Darja Alexandrowna setzte sich auf das Bänkchen in einer Ecke der Allee. Er blieb vor ihr stehen. »Ich sehe, dass sie glücklich ist«, wiederholte er, und der Zweifel, ob sie glücklich sei, befiel Darja Alexandrowna noch stärker. »Aber kann das von Dauer sein? Ob wir gut oder schlecht gehandelt haben, ist eine andere Frage, aber der Würfel ist geworfen«, sagte er, aus dem Russischen ins Französische wechselnd, »und wir sind verbunden fürs ganze Leben. Wir sind durch die für uns heiligen Bande der Liebe vereint. Wir haben ein Kind. Wir können noch mehr Kinder haben. Aber das Gesetz und alle Umstände unserer Situation sind so beschaffen, dass Tausende von Komplikationen auftreten können, die sie jetzt, da ihre Seele sich erholt nach allen Leiden und Prüfungen, nicht sieht und nicht sehen will. Das ist auch verständlich. Ich aber kann nicht wegsehen. Meine Tochter ist nach dem Gesetz nicht meine Tochter, sondern eine Karenina. Ich will diesen Betrug nicht«, sagte er mit energisch abwehrender Geste und sah finster und fragend zu Darja Alexandrowna. Sie antwortete nicht und sah ihn nur an. Er fuhr fort, »Morgen kann ein Sohn zur Welt kommen, mein Sohn. Und nach dem Gesetz ist er ein Karenin. Er wird weder meinen Namen noch mein Vermögen erben, und wir können noch so glücklich sein in der Familie und noch so viele Kinder haben. Dennoch besteht keine Verbindung zwischen mir und Ihnen. Sie sind alle Karenins. Begreifen Sie doch, wie schwer und furchtbar diese Situation ist. Ich habe versucht, mit Anna darüber zu sprechen. Es wühlt sie auf, sie begreift nicht, und ich kann ihr nicht alles sagen. Nun betrachten Sie es von einer anderen Seite. Ich bin glücklich mit Ihrer Liebe, aber ich muss eine Beschäftigung haben. Ich habe diese Beschäftigung gefunden. Ich bin stolz auf diese Beschäftigung und halte sie für edler als die meiner ehemaligen Kameraden bei Hof und im Dienst. Und werde sie zweifellos nicht mehr gegen die Ihre eintauschen. Ich arbeite hier in meiner Umgebung, und ich bin glücklich, zufrieden, und mehr brauchen wir nicht zu unserem Glück. Ich liebe diese Tätigkeit. Das ist keine Notlösung, im Gegenteil.« Darja Alexandrowna merkte, dass er sich beim Erklären hier im Kreis bewegte. Sie begriff die Abschweifung nicht recht, fühlte aber, da er einmal begonnen hatte, von dem zu reden, was ihm am Herzen lag und worüber er mit Anna nicht reden konnte, musste er alles aussprechen, und seine Tätigkeit auf dem Land befand sich in derselben Abteilung seiner Herzensangelegenheiten wie seine Beziehung zu Anna. Er besann sich jedoch. »Also, ich fahre fort. Wenn ich arbeite, muss ich doch vor allem die Überzeugung haben, dass mein Werk nicht mit mir stirbt, dass ich Erben haben werde. Und das habe ich nicht. Stellen Sie sich die Situation eines Mannes vor, der von vornherein weiß, dass die Kinder, die er mit seiner geliebten Frau hat, nicht als die seinen gelten, sondern als die eines Menschen, der sie hasst und nichts von ihnen wissen will. Das ist doch furchtbar.« Er verstummte, offensichtlich stark erregt. »Ja, versteht sich, das begreife ich. Aber was kann Anna tun?« fragte Darja Alexandrowna. »Ja, das bringt mich zum Zweck meines Gesprächs«, sagte er und rang seine Erregung nieder. »Anna kann etwas tun. Es hängt von ihr ab. Sogar um bei seiner Majestät um die Adoption anzusuchen, bedarf es der Scheidung. Und das hängt von Anna ab. Ihr Mann war mit der Scheidung einverstanden. Damals hatte ihr Gatte alles arrangiert. Auch jetzt würde er nicht ablehnen, das weiß ich, wenn ihm Anna nur schreiben würde. Er hatte damals die klare Antwort gegeben, wenn sie den Wunsch äußerte, würde er nicht ablehnen. Versteht sich«, sagte er finster, »das ist eine seiner pharisäerhaften Grausamkeiten, zu denen nur diese Menschen ohne Herz fähig sind. Er weiß, welche Qual ihr jede Erinnerung an ihn bereitet, und obwohl er sie kennt, verlangt er von ihr einen Brief. Ich begreife, dass ihr das eine Qual ist. Aber die Gründe sind so gewichtig, dass sie das Muss sich über diese ganzen Empfindlichkeiten hinwegsetzen. Es geht um das Glück und die Existenz Annas und ihrer Kinder. Von mir selbst spreche ich nicht, obwohl mir schwer ums Herz ist. Sehr schwer«, sagte er. Dabei machte er ein Gesicht, als drohte er jemanden, weil ihm schwer ums Herz war. »Und so, Fürstin, greife ich, gewissenloserweise, nach Ihnen wie nach einem Rettungsanker. Helfen Sie mir, Anna zu überreden, dass sie ihm schreibt und die Scheidung verlangt.« »Ja, versteht sich«, sagte Darja Alexandrowna nachdenklich, da sie ihre letzte Begegnung mit Alexei Alexandrowitsch lebhaft vor sich sah. Ja, versteht sich, sagte sie entschlossen, da sie auch Anna vor sich sah. Nutzen Sie Ihren Einfluss auf sie. Bringen Sie Anna dazu, dass sie schreibt. Ich will und kann auch fast nicht mehr mit ihr reden darüber. Gut, ich rede mit ihr. Aber wieso denkt sie selbst nicht daran, sagte Darja Alexandrowna, und seltsamerweise fiel ihr dabei plötzlich Annas sonderbare neue Angewohnheit ein, die Augen zuzukneifen. Und ihr fiel ein, dass Anna die Augen zukniff, eben wenn es um Herzensangelegenheiten ging, als ob sie vor ihrem Leben die Augen zukneife, um nicht alles zu sehen, dachte Dolly. »Unbedingt, ich werde um meinet und um ihretwillen mit ihr sprechen«, erwiderte Darja Alexandrowna auf Wronskis Dankesbekundungen. Sie standen auf und gingen zum Haus. 22. Als Anna Dolly bereits zu Hause vorfand, schaute sie ihr aufmerksam in die Augen, als ob sie nach dem Gespräch fragte, das sie mit Wronski geführt hatte, fragte aber nicht ausdrücklich danach. »Es dürfte schon Zeit sein zum Diner«, sagte sie. »Wir haben uns noch gar nicht recht gesehen. Ich rechne auf den Abend. Jetzt muss ich zum Umkleiden, du wahrscheinlich auch. Wir haben uns auf dem Bau ganz schmutzig gemacht.« Dolly ging auf ihr Zimmer und sie musste lachen. Sie hatte nichts mehr zum Umkleiden, denn sie trug schon ihr bestes Kleid. Doch um ihre Vorbereitung zum Diner irgendwie kenntlich zu machen, bat sie die Zofe, ihr das Kleid zu säubern, wechselte Manschetten und Schleife aus und tat sich einen Spitzenschmuck ins Haar. »Das ist alles, was ich tun konnte«, sagte sie lächelnd zu Anna, die nun im dritten, wiederum außerordentlich schlichten Kleid zu ihr kam. »Ja, wir sind hier sehr förmlich«, sagte Anna, gleichsam als Entschuldigung für ihre Eleganz. »Alexei ist so angetan von deinem Besuch, wie er das selten von etwas ist. Er ist regelrecht verliebt in dich«, fügte sie an. »Bist du auch nicht müde?« Bis zum Diner war keine Zeit mehr, über etwas zu reden. Als sie in den Salon traten, trafen sie dort bereits Prinzessin Varvara und die Herren in schwarzen Gehröcken. Der Architekt war im Frack. Wronski stellte dem neuen Gast Arzt und Ökonom vor. Mit dem Architekten hatte er sie schon im Krankenhaus bekannt gemacht. Der dicke Haushofmeister, das glattrasierte runde Gesicht so makellos wie die gestärkte Schleife an der weißen Halsbinde, meldete, es sei angerichtet. Und die Damen erhoben sich. Wronski bat Swijaschski, Anna Arkadjewna den Arm zu reichen, er selbst trat zu Dolly. Weslowski reichte rascher als Tuschkewitsch Prinzessin Varvara den Arm, so dass Tuschkewitsch, Arzt und Ökonom allein gingen. Diner, Speisesaal, Geschirr, Bedienung, Wein und Speisen entsprachen nicht nur allgemein dem neuen Luxus des Hauses, sondern schienen noch luxuriöser und das Allerneueste zu sein. Darja Alexandrowna sah sich diesen für sie neuen Luxus genau an. Und auch wenn sie gar nicht hoffte, etwas von dem Gesehenen in ihrem Haus anwenden zu können, denn solcher Luxus lag weit außerhalb ihrer Lebenshaltung, achtete sie als Frau, die einem Haushalt vorstand, unwillkürlich auf jedes Detail und fragte sich, wer das alles gemacht habe und wie. Wassenka Weslowski, ihr Mann, und sogar Swijaschski und viele Menschen, die sie kannte, dachten nie darüber nach, sondern nahmen für bare Münze, was jeder anständige Gastgeber seinen Gästen vormacht, nämlich, dass alles, was ihm so gut gelungen ist, ihn, den Gastgeber, keinerlei Mühe gekostet, sondern sich ganz von allein ergeben habe. Darja Alexandrowna jedoch wusste, dass ganz von allein nicht mal der Frühstücksbrei für die Kinder zustande kommt. Und dass hinter einer so komplizierten und hervorragenden Organisation jemandes gesteigerte Aufmerksamkeit stecken musste. Und aus den Blicken des Grafen, wie er die Tafel musterte, wie er dem Haushofmeister mit dem Kopf ein Zeichen gab und wie er Darja Alexandrowna die Wahl zwischen Badwinja und Suppe schmackhaft machte, schloss sie, dass hinter alledem der Gastgeber steckte, dass er sich selbst darum kümmerte. Von Anna hing das offenbar nicht mehr ab als von Weslowski. Sie, Swijaschski, die Prinzessin und Weslowski waren gleichermaßen Gäste, die vergnügt genossen, was ihnen geboten wurde. Anna war nur Gastgeberin, was die Gesprächsführung betraf, und diese Unterhaltung, bei einer kleineren Tafelrunde für die Frau des Hauses nicht ohne Tücken, erst recht in Anwesenheit von Gästen wie dem Ökonomen und dem Architekten, Gästen aus einer vollkommen anderen Welt, die angesichts des ungewohnten Luxus gegen ihre Schüchternheit ankämpften und nicht lange am allgemeinen Gespräch teilnehmen konnten, Diese schwierige Unterhaltung führte Anna mit dem üblichen Taktgefühl, mit Natürlichkeit und sogar mit Vergnügen, wie Darja Alexandrowna bemerkte. Zuerst ging es darum, wie Tuschkewitsch und Weslowski allein Boot gefahren waren. Dann erzählte Tuschkewitsch von der letzten Regatta im Petersburger Yachtclub. Doch kaum entstand eine Pause, wandte sich Anna an den Architekten, um ihn aus seinem Schweigen zu holen. Nikolai Iwanowitsch war beeindruckt, sagte sie über Swijarski, wie das neue Gebäude gewachsen ist, seit er das letzte Mal hier war. Aber ich bin jeden Tag hier und wundere mich jeden Tag, wie rasch es geht. Mit seiner Erlaucht ist gut arbeiten, sagte der Architekt mit einem Lächeln. Er war ein respektvoller und ruhiger Mann, sich voll auf seiner Würde bewusst. Anders als wenn man mit den Gouvernementsbehörden zu tun hat, wo dort Stapel von Papier beschrieben würden, gebe ich dem Grafen Bericht, wir besprechen es, und fertig ist die Laube. Amerikanische Verfahrensweisen, sagte Swijarski lächelnd. Ja, mit Verlaub. Dort werden Gebäude rational errichtet. Das Gespräch wandte sich der Behördenwillkür in den Vereinigten Staaten zu, doch Anna lenkte es sofort auf ein anderes Thema, um den Ökonomen aus seinem Schweigen zu locken. »Hast du jemals Erntemaschinen gesehen?«, fragte sie Darja Alexandrowna. »Wir waren sie gerade besichtigen, als wir dir begegnet sind. Ich habe das selbst zum ersten Mal gesehen.« »Wie arbeiten sie denn?«, wollte Dolly wissen. »Ganz wie Scheren. Ein Balken und viele kleine Scheren dran, so.« Anna nahm mit ihren schönen weißen, ringbedeckten Händen ein Messerchen und eine Gabel und zeigte es. Sie sah wohl, dass aus ihrer Erklärung nichts verständlich wurde, aber da sie wusste, dass sie angenehm sprach und dass ihre Hände schön waren, erklärte sie weiter. »Das sind eher Federmesserchen«, sagte schäkernd Weslowski, der kein Auge von ihr ließ. Anna lächelte kaum merklich, antwortete jedoch nicht. »Stimmt doch, Karl Fjodoritsch, wie Scheren«, wandte sie sich an den Ökonomen. »Oh ja«, antwortete der Deutsche. »Es ist ein ganz einfaches Ding.« Und er fing an, die Konstruktion der Maschine zu erklären. »Schade, dass sie nicht bindet. Ich habe auf der Wiener Ausstellung eine gesehen, die bindet mit Draht«, sagte Swijarski. »Die wäre noch vorteilhafter.« »Es kommt drauf an. Der Preis vom Draht muss ausgerechnet werden.« Und der Deutsche, aus dem Schweigen gelockt, wandte sich an Wronski. »Das lässt sich ausrechnen, erlaucht.« Er wollte schon in die Tasche greifen, wo sein Bleistift in dem Notizbüchlein steckte, in dem er alles ausrechnete, aber da ihm einfiel, dass er bei Tisch saß und er Wronskis kalten Blick auffing, ließ er es bleiben. »Zu kompliziert. Macht zu viele Umstände«, schloss er. »Wünscht man Einkünfte, so hat man auch Umstände.« Wassenka Weslowski zog den Deutschen auf. »J'adore l'Allemand«, wandte er sich wieder mit demselben Lächeln an Anna. »Hören Sie auf, Sissi«, sagte sie in scherzhaft strengem Ton und wandte sich an den Arzt, einen kränklichen Menschen. »Wir dachten, wir treffen Sie auf den Feldern, Wassili Semjonitsch. Waren Sie draußen?« »War ich. Hab mich aber rasch verdünnisiert«, antwortete der Doktor mit grimmigem Scherz. »Folglich haben Sie sich gründlich Bewegung verschafft? Oh ja, großartig. Und wie steht es um die Gesundheit der alten Frau? Hoffentlich kein Typhus.« »Typhus oder nicht, sie entwickelt sich nicht zu ihrer Avantage.« »Das tut mir aber leid«, sagte Anna, und da sie der Höflichkeit gegenüber den Hausgenossen somit Genüge getan hatte, wandte sie sich wieder den ihren zu. »Trotzdem, Anna Arkadjewna, nach Ihrer Beschreibung wäre es schwierig, die Maschine zu bauen«, scherzte Swijarski. »Aber wieso denn?« Annas Lächeln deutete an, dass sie sich bewusst war, mit ihrer Darstellung der Maschinenkonstruktion etwas Nettes gesagt zu haben, was auch Swijarski bemerkt hatte. Dieser neue Zug jugendlicher Koketterie berührte Dolly unangenehm. »Dafür sind Anna Arkadjewnas Kenntnisse in Architektur erstaunlich«, sagte Tuschkewitsch. »Und wie, ich habe gestern gehört, wie Anna Arkadjewna am Stropp sagte und Lambrie«, sagte Weslowski. »Ist so richtig?« »Daran ist nichts erstaunlich, wenn man so viel sieht und hört«, sagte Anna. »Sie jedoch wissen bestimmt nicht einmal, woraus Häuser gemacht werden.« Darja Alexandrowna sah, dass Anna unzufrieden war mit dem schäkernden Ton zwischen ihr und Weslowski, aber selbst unwillkürlich in ihn verfiel. Wronski verhielt sich in diesem Fall überhaupt nicht wie Levin. Er maß Weslowskis Geplauder offenbar keine Bedeutung bei. Im Gegenteil, er spornte noch zu diesen Späßen an. »Sagen Sie doch, Weslowski, womit werden Steine verbunden?« »Versteht sich mit Zement.« Bravo. Und was ist Zement? So etwas wie dünner Grützbrei. Nein, wie Kitt. Weslowski erntete allgemeines Gelächter. Von den Tischgästen waren nur Arzt, Architekt und Ökonom in grimmigem Schweigen versunken, ansonsten verstummte die Unterhaltung nicht. Bald glitt sie dahin, bald hakte sie sich fest und traf jemandes wunden Punkt. Einmal wurde Darja Alexandrowna an einem wunden Punkt getroffen, und sie ereiferte sich derart, dass sie sogar rot wurde und hinterher überlegte, ob sie nicht etwas Unnötiges und Unangenehmes gesagt habe. Swijaschski hatte die Rede auf Lewin gebracht und berichtete von seinen sonderbaren Urteilen, Maschinen seien in der russischen Landwirtschaft nur von Schaden. »Ich habe nicht das Vergnügen, diesen Herrn Lewin zu kennen«, sagte Wronski lächelnd, »doch wahrscheinlich hat er die Maschinen, die er verurteilt, nie gesehen. Und wenn er eine gesehen und ausprobiert hat, dann nicht richtig.« Und keine ausländische, sondern irgendeine russische. Was kann es da schon für Ansichten geben? Sowieso hat er türkische Ansichten, sagte Weslowski lächelnd an Anna gewandt. Ich kann seine Urteile nicht verteidigen, sagte Darja Alexandrowna über und über rot. Ich kann nur sagen, dass er ein sehr gebildeter Mensch ist. Und wenn er hier wäre, wüsste er Ihnen zu antworten. Ich bin nicht dazu imstande. »Ich habe ihn sehr gern, wir sind doch gute Freunde«, meinte Swijaschski mit gutmütigem Lächeln. »Mais pardon, er ist schon ein wenig verschroben. Zum Beispiel behauptet er, Semst war wie Friedensrichter, das sei alles nicht nötig. Und er möchte sich nirgends beteiligen.« »Das ist unsere russische Gleichgültigkeit«, sagte Wronski und goss sich aus einer eiskalten Karaffe Wasser in ein dünnes Stielglas. »Kein Gefühl zu haben für die Pflichten, die unsere Rechte uns auferlegen, und deshalb diese Pflichten abzulehnen.« »Ich kenne niemand, der in der Erfüllung seiner Pflichten penibler wäre«, sagte Darja Alexandrowna, durch Wronskis überlegenen Ton aufgebracht. »Ich dagegen«, fuhr Wronski fort, bei dem dieses Gespräch offenbar einen wunden Punkt getroffen hatte, »ich dagegen bin, wie Sie mich hier sehen, sehr dankbar für die Ehre, die mir dank Nikolai Iwanitsch erwiesen wurde«, er deutete auf Swijaschski, »nämlich, dass ich ehrenhalber zum Friedensrichter gewählt wurde. Ich meine, dass die Pflicht, zum Plenum zu kommen oder über den Fall eines Bauern und seines Pferdes zu urteilen, für mich ebenso wichtig ist wie alles, was ich sonst tue. Und ich werde es für eine Ehre halten, falls ich zum Semstwa-Abgeordneten gewählt werden sollte. Nur damit kann ich mich für die Vorteile revanchieren, die ich als Grundbesitzer genieße. Leider wird oft verkannt, welche Bedeutung in einem Staat die Großgrundbesitzer haben sollten.« Darja Alexandrowna mutete es seltsam an, wie gelassen er sich daheim bei Tisch in seinem Recht fühlte. Ihr fiel ein, wie Lewin, der das Gegenteil dachte, daheim bei Tisch ebenso entschieden war in seinen Urteilen. Aber sie mochte Lewin lieber, darum war sie auf seiner Seite. »Also können wir, Graf, beim nächsten Plenum auf Sie rechnen«, sagte Swijaschski. »Aber wir müssten früher los, um schon am 8. dort zu sein. Würden Sie mir die Ehre erweisen, bei mir vorbeizukommen?« »Ich sehe schon ein bisschen wie dein Schwager«, sagte Anna. »Bloß anders als er«, fügte sie lächelnd hinzu. »Ich befürchte, dass es in letzter Zeit bei uns zu viele dieser ehrenamtlichen Pflichten gibt. Wie es früher viele Beamte gab, so dass man für alles und jedes einen Beamten brauchte, so ist es nun mit den Ehrenämtern. Alexei ist nun 6 Monate hier, und er ist schon, ich glaube, in 5 oder 6 verschiedenen Institutionen ehrenamtlich Mitglied. Ist Kurator, Richter, Semstwa-Abgeordneter, Geschworener und irgendwas mit Pferden. Wenn das so weitergeht, nimmt das alle Zeit in Anspruch, und ich befürchte, dass es bei der Vielzahl dieser Dinge nur eine Formalität ist. Sie sind an wie vielen Stellen Mitglied, Nikolai Iwanitsch?« wandte sie sich an Swijaschski. »Ich glaube, an mehr als 20?« Anna sprach launig, aber ihrem Ton war Gereiztheit anzuhören. Darja Alexandrowna, die Anna und Wronski aufmerksam beobachtete, fiel das sofort auf. Ihr fiel außerdem auf, dass Wronskis Gesicht bei diesem Gespräch sofort eine ernste und hartnäckige Miene annahm. Als ihr auch noch auffiel, dass Prinzessin Varvara, um das Thema zu wechseln, hastig von Petersburger Bekannten zu reden begann, und als ihr einfiel, wie unangebracht Wronski im Park von seiner Tätigkeit gesprochen hatte, begriff Dolly, dass mit dieser ehrenamtlichen Tätigkeit ein intimer Streit zwischen Anna und Wronski verbunden war. Das Essen, die Weine, die gesamte Tafel, alles war sehr gut. Aber alles von der Art, wie Darja Alexandrowna das von großen Festmählern und Bällen kannte, deren sie entwöhnt war, und alles von der gleichen Unpersönlichkeit und Angestrengtheit. An einem gewöhnlichen Werktag und im kleinen Kreis machte es auf sie darum einen unangenehmen Eindruck. Nach dem Diner saß man noch auf der Terrasse. Dann spielte man Lawn-Tennis. Die Spieler, in zwei Parteien unterteilt, stellten sich auf dem sorgfältig planierten und festgestampften Crockett-Ground auf, zu beiden Seiten des zwischen Goldpfosten gespannten Netzes. Darja Alexandrowna versuchte zwar zu spielen, konnte aber das Spiel lange nicht begreifen, und als sie es begriff, war sie so müde, dass sie sich zu Prinzessin Varvara setzte und den Spielenden nur zusah. Ihr Partner Tuschkewitsch gab ebenfalls auf. Doch die anderen setzten das Spiel noch lange fort. Swijaschski und Wronski spielten beide sehr gut und ernsthaft. Sie beobachteten scharf den Ball, wie er auf sie zugeflogen kam, rannten geschickt hin, ohne zu hasten und ohne zu zaudern, passten ab, wenn er hochsprang, und trafen den Ball zielsicher und genau mit dem Racket, schleuderten ihn übers Netz. Wislowski spielte am schlechtesten. Er ereiferte sich zu sehr. Dafür steckte er die Spielenden mit seiner Fröhlichkeit an. Sein Lachen und seine Rufe verstummten nicht. Wie die anderen Herren hatte er mit Erlaubnis der Damen den Rock abgelegt, und seine stattliche, schöne Gestalt in den weißen Hemdsärmeln, sein rotes, verschwitztes Gesicht und seine ruckhaften Bewegungen prägten sich dem Gedächtnis ein. Als Darja Alexandrowna in dieser Nacht im Bett lag, sah sie, kaum dass sie die Augen geschlossen hatte, Wassenka Wislowski über den Crockett Ground hasten. Darja Alexandrowna war während des Spiels nicht vergnügt. Ihr missfiel das Geschäker zwischen Wassenka Wislowski und Anna, das sich dabei fortsetzte. Außerdem diese Unnatürlichkeit, wenn Erwachsene allein ohne Kinder ein Kinderspiel spielen. Aber um den anderen nicht die Laune zu verderben und irgendwie die Zeit zu verbringen, gesellte sie sich nach einer Erholungspause wieder zu den Spielern und tat, als sei sie vergnügt. Den ganzen Tag kam es ihr so vor, als ob sie mit Schauspielern, die besser waren als sie, Theater spiele, und als ob ihr schlechtes Spiel alles verderbe. Sie war mit der Absicht hergekommen, 2 Tage zu bleiben, falls sie sich einlebte. Doch abends, während des Spiels, beschloss sie, am nächsten Morgen abzureisen. Jene quälenden Muttersorgen, die ihr unterwegs so verhasst gewesen waren, stellten sich nun nach einem ohne sie verbrachten Tag bereits in anderem Licht dar und zogen sie zurück nach Haus. Als Darja Alexandrowna nach dem Abendtee und einer nächtlichen Bootsfahrt allein in ihr Zimmer kam, ihr Kleid ablegte und sich setzte, um ihr dünnes Haar für die Nacht zurechtzumachen, fühlte sie sich sehr erleichtert. Ihr war sogar der Gedanke unangenehm, dass Anna gleich zu ihr käme. Sie wäre gern allein gewesen mit ihren Gedanken. Dolly wollte sich schon hinlegen, als Anna im Nachtgewand ins Zimmer trat. Im Lauf des Tages hatte Anna ein paar Mal Gespräche über Herzensdinge begonnen und jedes Mal nach ein paar Worten abgebrochen. »Später, wenn wir allein sind, reden wir über alles. Ich habe dir so viel zu sagen«, meinte sie jedes Mal. Jetzt waren sie allein und Anna wusste nicht, wovon sie reden sollte. Sie saß am Fenster, blickte zu Dolly, ging alle Vorräte an Herzensthemen, die ihr unerschöpflich erschienen waren, im Gedächtnis durch und fand nichts. Es kam ihr in diesem Moment vor, als wäre schon alles gesagt. »Nun, was macht Kitty?«, fragte sie nach einem tiefen Seufzer und mit schuldbewusstem Blick zu Dolly. »Sag mir die Wahrheit, Dolly. Ist sie mir auch nicht böse?«
»Böse, nein«, sagte Darja Alexandrowna lächelnd.
»Aber sie hasst, sie verachtet mich.«
»Oh nein. Aber weißt du, so etwas verzeiht man nicht.«
»Ja, ja«, sagte Anna abgewandt zum offenen Fenster hinausblickend, »aber ich habe keine Schuld.«
»Wer hat schon Schuld?«
»Was ist das Schuld?« »Könnte es denn anders sein, was meinst du? Könnte es sein, dass du nicht Stivas Frau wärst?«
»Also, ich weiß nicht.«
»Aber sag du mir einmal, ja, ja, aber wir haben zu Kitty noch nicht alles gesagt. Ist sie glücklich?«
»Er sei ein prachtvoller Mensch, heißt es.«
»Prachtvoll ist gar kein Ausdruck. Ich kenne keinen besseren Menschen.«
»Oh, das freut mich aber.«
»Freut mich sehr.«
»Aha. Prachtvoll ist gar kein Ausdruck«, wiederholte sie.
Dolly lächelte.
Earth Search 2, A new adventure serial in time and space by James Follett. Space Guard 6, an artificial black hole designed to protect Earth, has hauled the Challenger down into its gravitational crater, and the crew find themselves being treated like aliens by the Space Guards, their fellow humans. Earth Search 2, Part 7, Death Ship.
Council of Space Guard 6 has been convened to consider the fate of the survey ship Challenger and the fate of its crew. Which one of you is the Challenger's commander?
I am.
There is a conflict of evidence between the statements we have taken from you. Your father says that he is the rightful commander, Bran.
I am the commander of the Challenger. You will address yourselves to me.
Darv, get rid of Bran.
Right.
You are Telson's son, Bran. It would be in your interest if the Council deals only with your father. The others may withdraw.
Bran, Elka.
I'm not moving until I know exactly what you plan doing with us.
Oh, come on, Bran. Can we go exploring, Theros?
You may explore the docking area where your ship is. There are many derelict alien ships there that you may find of interest. But you will not be able to go anywhere else.
I'm not moving until...
We are all going, Bran. Telson will talk us out of trouble.
Very well. I'll return to the Challenger if I'm allowed to. I've no interest in exploring this place.
I'll come with you. Good luck, Telson.
Thank you, Ezra.
We have completed a detailed examination of all the records in your ship, Telson. And the Council is satisfied that the six of you are descended from the people of Earth.
Of course.
But it does not follow that we can release you. And we certainly cannot release your ship.
Why not, Theros?
I will come to that. We face an unusual dilemma in your case, Telson. We have processed many aliens during the hundreds of years that this Space Guard has existed. And you are the first truly direct descendants we have encountered. We cannot release you. And yet, because you are human, we feel that we cannot destroy you. Therefore, we have decided to honor the six of you by permitting you to remain here on Space Guard 6 and to help us guard this sector of space against possible enemies of Earth.
Thank you, but no, Theros.
But you are of the Earth, Telson. There can be no cause more noble.
Our ancestors were born on Earth. We were born on the Challenger. If there's a dilemma, I suggest you contact Earth and tell them that we're here.
That will not be possible, Telson.
Why not? Surely we're only a matter of light months from Earth?
Like you, we have never seen Earth. We are continuing the work of our ancestors who built Space Guard 6. It is a task we are born to. A great and glorious task that you can share in.
You have no curiosity about Earth?
Our only emotion is the desire to carry out our great cause with unswerving devotion. We want for nothing else.
And all we wish for is to be allowed to continue our way to Earth. Our home.
That we cannot permit. Your ship's two control computers are too cunning. They have free will, and therefore lack the safeguards that were built into later computers to prevent their self-preservation functions developing into blind ambition and a craving for power.
So destroy them, just as I nearly did once when I found their central switching room.
We have tried to do so. By relaying the axon disabling beacon from Earth that drains the nervous energy from all the function levels of organic computers, the attacks that you referred to. The transmissions from the beacon focus automatically on the central switching room of any control computer they encounter. Did you know that your guardian angels had rebuilt the Challenger?
Yes.
The Challenger's central switching room is no longer in use by your guardian angels. They have decentralized all their primary function levels that control their consciousness and redistributed them throughout the ship. They have even placed a malignant force in the main control that we cannot identify.
Android Surgeon General Kraken. I know no more about him than you do, but destroy the angels and you destroy him. You can destroy the angels, Theros?
Perhaps the axon disabling transmissions will destroy them eventually. But they have been allowed to gain too much control on your ship. The truth is, Telson, that your two guardian angels have integrated themselves into the very structure of the Challenger, to the point where they are the Challenger.
But this is madness. You generated a gravity field that dragged us into this space guard. Your technology is years ahead of ours. Surely you have the ability to destroy the guardian angels.
We will ensure their destruction by destroying the Challenger. Of course we have the ability to destroy the guardian angels separately. But no amount of technology will make the angels cooperative. We would have to dismantle the Challenger, eliminate the angels step by step, and then reassemble the ship. A huge task. Destroying the entire ship is safe, certain, and speedy.
This must be a control room. Odd how an alien technology can think along the same lines as us when it comes to spacecraft design.
Hey, they were even about the same size as us. The seats are tiny bit narrow, but jolly comfortable.
An unarmed freighter. Just tractioned in and left to rot. Just like the rest of the ships in this place. It's all right, Astra. Okay.
Hey, this is fantastic! A real alien.
Yes. Real but dead, Elka.
Do you think it was a man or a woman?
Well, it was certainly humanoid.
Elka, please don't touch.
But its helmet fits me. Wow, isn't it beautiful?
Dove, there are more of them over there. Let's get out of here, please.
Yeah.
Yes, let's do some exploring. Some real exploring, not just poking around these old ships. Telson's bound to be ages with that dreary old council thing.
Yes, well, Shana might like to come. And what about Bran?
Oh, leave them alone on the Challenger. Come on, people.
There you have it, Shana. The Space Guard Council have the technology to destroy the angels without destroying the Challenger, but they say it would take too long. Earth has the ability to do it quickly, but they won't let us continue on our journey.
So we're stuck here for good.
So it would seem.
Oh.
We've no choice. But Theros very generously said that we would be left alone for 20 hours to make up our minds.
The Council should have talked to me. I am the Challenger's commander.
Yes, Bran.
And why should they be so keen to destroy our guardian angels? Haven't they done enough damage to them as it is? Angel 1 and 2 are good.
Yes, Bran.
Anyway, I learned one useful thing talking to Theros. I know now to which star in the group the Earth belongs.
Then you must tell me.
No.
But you must!
What's the point? Information is useless to us now. Where are Darv and the other two?
Still exploring.
Elka, do you have to wear that crazy helmet?
Gosh, this is fun time. I wonder where this corridor leads to.
We mustn't go any further, Elka. Huh? Theros told us not to leave the docking terminal.
No, he didn't. He said that we wouldn't be able to go anywhere else.
Oh, come on. There's no one around to stop us.
Which I find strange.
No, Elka, stop. Well, what's so funny?
You've changed. There were times on the Challenger when all you ever wanted to do was go exploring, despite what the angels said.
Yes. Well, I don't want to enter that corridor. Do you?
No.
Oh, come on, you two. Or are my brave mother and father scared?
Scared? No. It's just that Astra and I are sensitive about our company. We don't go anywhere with anyone who insists on wearing such a lunatic helmet. Right, Astra?
Right, Darth.
I'll take it off, then. There. Come on. Oh.
What's the matter, Elka?
I don't want to enter the corridor.
Elka.
I don't want to enter.
Hey.
Take me back to the
hey.
Ship. Please take me away from here.
No.
Please.
Here.
Please.
Here, Elka, here.
Please.
What do you think you're doing with that helmet, Darv?
Just keep us still a minute and I'll put the helmet back on her. Right.
Gosh, people. That was weird. I'm fine now. Well, what are we waiting for? Let's go into the corridor. Come on.
No. We'll go back into that alien ship, collect some more of those helmets, and then we'll come back here. No guards. No surveillance monitors. Nothing. The space guards obviously depend on auto-suggestion fields to keep us out.
Gosh, this is fun, people. Do you suppose they might do something horrific if we tried to cross that energy field?
Well, it sounds like the sort of field they use across all their entrances. Only one way to find out.
Dove, be careful.
Okay, nothing to worry about.
Right.
Stroke of luck. It looks as if we've stumbled on the control room for the traction generator. Hey, I shouldn't touch anything, Elka.
The artificial gravity.